Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wechselzone Off Track. Heute sage ich euch Hallo. Hallo aus Berlin von mir. Und wer ist noch in der Leitung?
Der Adrian. Hallo, der auch Adrian. Von mir.
Hallo zusammen. Es gibt mal wieder etwas zu lesen und zu hören von uns in unserer neuen Off Track Folge. Und ich glaube, wir gehen einfach gleich mal in Medias Res und stellen euch vor, um welches Buch es heute gehen wird. Es geht um 50-50, Secrets I Learned Running 50 Marathons in 50 Days. Geschrieben hat das Ganze Dean Karnazes, kennt vielleicht der eine oder andere von euch, ein Ultrarunner, eine Koryphäe im Ultralaufen aus den USA. Das Buch hat auf Englisch, das am 12. August 2009 erschienen ist, im Original 304 Seiten, ist bei Grand Central Publishing erschienen und auf Deutsch heißt das Ganze 50-50, wie ich in 50 Tagen 50 Marathons lief. Ist bei Riva erschienen. Ich habe herausgefunden, im Oktober 2013 erst, was relativ spät wäre für eine deutsche Ausgabe, kann aber durchaus sein. Ist ja so ein bisschen Special Interest Buch, aber durchaus ein bekannter Autor. Ich würde sagen, vielleicht ganz kurz zum Aufbau des Buches, beziehungsweise ein paar Facts, die wir noch zusammengetragen haben. Es ist ein Buch, das relativ klassisch aufgebaut ist in kleinere Kapitel. Dazu sage ich auch gleich noch was. Es kostet momentan, wenn ich das richtig gesehen habe, in der Kindle-Ausgabe auf Englisch nur 5 Euro oder so. Das heißt, es wäre gut, jetzt zuzuschlagen. Ja. Und in der deutschen Ausgabe, soweit ich weiß, sind es 15 Euro. In der Paperback-Ausgabe, Kindle-Ausgabe habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht parat, dürfte aber auf jeden Fall auch günstiger sein. Bevor wir euch erzählen, wie das Buch aufgebaut ist, was wir ja klassischerweise immer machen, damit ihr Idee davon bekommt, wie das so gestaltet ist, wie sich es liest und so weiter, wird euch Adrian noch kurz etwas zum Autoren selbst sagen.
Ja, sehr gerne mache ich das, aber bevor ich dazu komme, wollte ich nochmal zwei Sachen einwerfen. Du hast den Titel so schön auf Englisch vorgelesen und der klang auf Englisch auch ganz gut. Auf Deutsch heißt das Ganze nämlich, wie ich in 50 Tagen 50 Marathons lief, ein außergewöhnliches Tagebuch. Also klingt dann, auf Englisch auf jeden Fall besser, sage ich mal so.
Das stimmt und ich habe sogar noch was vergessen und das ist auch ganz witzig, denn es gibt noch einen Untertitel auf Englisch, der heißt And How You Too Can Achieve Super Endurance. Und das ist natürlich okay. Eine Note, die man nicht vergessen darf. Dazu kommen wir später, weil natürlich, wie so oft bei solchen Büchern, gibt es auch eine ganze Menge praktischer Tipps. Aber das sagen wir euch dann gleich.
Genau, also zu Dean Karnazes. Der Gute ist schon, sage ich mal, im fortgeschrittenen Alter, nämlich 62 geboren, aber nichtsdestotrotz ist er nach wie vor sehr gut dabei. Ein US-amerikanischer Ultramarathonläufer, Extremsportler, der, glaube ich, auf den Ultrastrecken, glaube ich, kaum was ausgelassen hat. Hat auch einige Siege bei Ultramarathons wie der Badwater zum Beispiel. 2004 hatte den gewonnen. Viele außerhalb von Wettkämpfen hatte viele Sachen auf die Beine gestellt, zum Beispiel 560 Kilometer am Stück gelaufen in 80 Stunden 44 Minuten. Ich frage mich, wie kommt man jetzt auf sowas? Ja, und dann natürlich auch so coole Sachen wie jetzt halt eben diese 50 Marathons in 50 Städten oder wie das Ganze heißt, North Face Endurance 50. Also der ist schon wirklich für einen Spaß zu haben, kann man nicht anders sagen, und steht wirklich auf extreme Geschichten.
Genau, fairerweise müssen wir vielleicht noch sagen, dass er das Buch nicht ganz alleine geschrieben hat. Nee, es gibt noch einen Co-Autoren, nämlich Matt Fitzgerald, der auch kein ganz Unbekannter ist. Er ist ebenfalls Runner, Coach, hat auch das eine oder andere Buch geschrieben. Er ist mir auch schon begegnet. Ich glaube, ich hatte mal vor, ein Buch von ihm zu lesen, weiß aber jetzt nicht mehr genau welches. Hab's dann offensichtlich auch nicht getan. Aber der scheint auch eine ein großer Stein am Stern am Ultrahimmel zu sein. Und insofern auf jeden Fall ein Co-Autor, der von seiner Sache auch einiges versteht. Also das darf man nicht unterschlagen.
Definitiv nicht. Also Matt Fitzgerald, von dem habe ich einige Bücher schon gelesen. Und das Beste ist definitiv, was wir auch hier in dem Podcast irgendwann mal besprechen müssen, Siegen ist Kopfsache. Einer meiner Lieblingsbücher. Habe ich auch eine Weihnachtsepisode, glaube ich, als, ne, als so ein
ja, Bücher.
Ja, genau, fällt mir gerade ein. Also sehr interessante Autor, der auch für ganz ausgefallene Geschichten zu haben ist. Aber da kommen wir nochmal bestimmt irgendwann nochmal gesondert drauf. Ja, Dean Karneses, also die 50-50 Geschichte war ja nicht sein erstes Buch. Ne? Der hat ja schon davor den Ultramarathonmann geschrieben, den ich aber nie gelesen habe. Hast du den schon mal gelesen?
Ich habe ihn gelesen tatsächlich, ja. Er ist vom Stil her, dazu kommen wir ja gleich noch, ist es sehr, sehr ähnlich aufgebautes Buch. Er hat so seine Art zu schreiben, er hat so seine Art, seine Geschichte zu erzählen, seine ganz persönliche Geschichte. Und dieses Ultramarathon-Man-Buch ist schon ein Buch, wo man sagen muss, das gibt einen schon so ein bisschen einen Einblick in den Kopf, in die Psyche eines solchen Typen, der im Prinzip keine Grenzen kennt und auch nicht akzeptiert. Und das ist schon sehr spannend geschrieben. Man muss so eine gewisse Affinität, glaube ich, schon haben zu solchen Sachen. Also er beschreibt dann auch diese ganzen Läufe, die er gemacht hat, diese Extremläufe, Badwater und so weiter, wo er dann also bei schmelzendem Asphalt läuft und diese ganzen Extremsituationen auch ausführlich beschreibt. Und dieses Ultramarathon-Man-Buch ist, glaube ich, so eines der ersten Bücher, die so dieses Ultramarathonlaufen mal so in der ganzen Breite auch zum Thema nimmt und das Ganze auch mal so ein bisschen fürs breitere Publikum sozusagen zugänglich macht.
Okay. Ja, also hört sich auf jeden Fall interessant an.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, was kann man noch zum Buch sagen, Ludwig? Die inhaltliche Gestaltung des Buches ist, finde ich, ähnlich aufgebaut wie zum Beispiel das Buch von Rich Roll.
Ja, auf jeden Fall. Also das Buch ist in schönen, gut zu lesenden Portionen aufgeteilt. Es ergibt sich auch eine gewisse Logik, denn Dean Karneses hat sich dazu entschieden, im Prinzip 50 Kapitel aus dem Ganzen zu machen. Also im Prinzip für jeden Marathon ein kleines Kapitel. Es ist wirklich so, was die Übersicht angeht und so weiter, sehr schön aufgebaut, weil im Prinzip immer am Anfang gibt es eine Kapitelüberschrift und danach kommt dann immer ganz kurz zusammengefasst, der wievielte dieser 50 Tage gerade ist, wann das Ganze stattgefunden hat und wie der Marathon heißt und so weiter. Und vielleicht, um das auch zu verstehen, muss man kurz erklären, wie das Konzept dieses 50-50-Projekts eigentlich ist. Das Konzept ist, dass Karneses sich gesagt hat, er möchte im Prinzip 50 Marathons in allen 50 US-Staaten laufen. Und hat sich dazu bereits bestehende Marathons ausgesucht, also Rennen, die eigentlich immer stattfinden, allerdings außerhalb des normalen Curriculums. Das heißt, er hat jetzt nicht oder nur ganz wenig an offiziellen Massenveranstaltungen Marathons teilgenommen, sondern die haben wohl, das ist ein ganzes Team, das da dahinter steht, das beschreibt er auch sehr schön, wie sich dieses Team zusammensetzt und wie das zusammenarbeitet und sich auch zusammenfindet nach einer Zeit dann erst. Und dieses Team hat sozusagen im Vorfeld die Veranstalter kontaktiert und hat gesagt, hier, wir haben hier so ein ganz tolles Projekt, auch für einen guten Zweck, dazu kommen wir später auch noch. Und es ist möglich, diesen Marathon, den er normalerweise offiziell veranstaltet, praktisch privat zu laufen. Und die Veranstalter haben offensichtlich, waren dem Ganzen positiv gegenübergestanden und haben gesagt, klar, können wir machen. Und die Strecke wurde entsprechend markiert und abgesperrt, soweit das möglich war. War nicht überall gleichermaßen möglich. Und dann sind die sozusagen die offiziellen Marathons privat in einer kleinen Gruppe im Zusammenhang mit diesem Projekt abgelaufen. Und das wird am Anfang eines jeden Abschnitts, nenne ich es jetzt mal, weil es ist nicht jedes Mal ein einzelnes Kapitel, beschrieben. Also hier zum Beispiel Tag 6, September, 22. September 2006. Des Moines Marathon, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, in Iowa. Wo übrigens Slipknot herkommen, fällt mir gerade ein. passt auch gut zum Podcast hier. Hier Elevation, Weather 68 degrees, partly cloudy. Dann die Zielzeit, die Kalorien, die er verbrannt hat. Und zwar die Net Calories, also die Gesamtkalorien während des ganzen Projekts. Hier war er gerade bei 19.000 Kalorien. Und dann immer noch die Anzahl der teilnehmenden Läuferinnen und Läufer, was in dem Fall jetzt 35 ist. Also es laufen immer so zwischen, sage ich mal, 20 und 50 bis 60 Läufer mit, Läuferinnen, immer eine kleine überschaubare Gruppe. Und das wird dann in jedem Kapitel extra beschrieben, sodass es dann insgesamt nicht ganze 50 Kapitel sind, aber 50 Abschnitte sozusagen. Und Das Ganze wird immer wieder mal unterbrochen und das ist wieder das, was mich so ein bisschen irritiert manchmal bei solchen Büchern, durch einzelne Blogs, wo dann plötzlich ganz konkrete, ganz praktische Tipps und Hinweise erscheinen, also wie zum Beispiel, wie man so am besten ganz klassisch seinen Marathontag vorbereitet, was man da am besten isst, wann man isst, worauf man achten soll, dass man früh da ist, dass man sich rechtzeitig umzieht und so weiter. Und solche Tipps befinden sich dann immer wieder mal dazwischen im Fließtext, so dass man praktisch immer wieder auch so ein bisschen unterbrochen wird. Wir haben das, glaube ich, damals bei dem Rich Roll Buch oder bei Scott Jurek so beschrieben, als ob es sich hier so um Verpflegungspunkte handelt, wo man kurz Pause machen kann und sich ein paar Tipps einholen kann, bevor man dann weiterliest oder weiterläuft. So ähnlich ist das hier auch aufgebaut. Deswegen würde ich sagen, relativ klassisch, aber insgesamt doch sehr übersichtlich. Ja, genau. Das ist so die Grundstruktur des Buches.
Genau. Wirklich wunderbar beschrieben, gar keine Frage. Die Aufteilung des Buches, muss ich sagen, also vor allem so dieses, was wir schon von Rich Roll und Scott Jurek kennen, also das irritiert mich in diesem Buch wirklich, also das bei Scott Jurek ging's noch, bei Rich Roll ging's, bei Scott Jurek war's schon etwas extremer und in diesem Buch fand ich's jetzt noch richtig krass teilweise, weil, und das ist meine Kritik, wenn wir jetzt schon irgendwie einsteigen dürfen, also es gibt hier Kapitel zu bestimmten kleineren Marathons, wo er nur in einen Satz auf dem Event selbst eingeht und dann gibt's einfach nur noch Tipps. Ne? Dann gibt's so von wegen, ja, heute befinden wir uns in New Mexico, laufen einen Marathon mit so und so vielen Höhenmetern und dann geht er dazu über, im nächsten Satz schon, dem Leser zu erklären, wie er sich auf hügelige Marathons vorbereitet. Und das macht er halt sehr oft. Es gibt nur den ein oder anderen Marathon, gerade zu New York Marathon erzählt er sehr viel, was im Vorfeld passiert ist. Das hätte ich mir gewünscht, so quasi so durchgehend. Ne? Mhm. Also so diese Tipps, das ist schon irgendwann ermüdend. Ne? Das ist, ich habe dieses Buch schon wirklich lange und ich habe dieses Buch schon einmal angefangen zu lesen und ich habe es auch weggelegt. genau aus diesem Grund. Und ich bin damals noch nicht mal bis zur Hälfte gekommen, weil im Grunde genommen, du kannst wirklich hier 2, 3, 4 Seiten auf einmal überspringen, weil der da wirklich seitenweise irgendwas über Ernährung, über Vorbereitung, über alle möglichen Themen zum Thema Laufen bespricht. Und das fand ich, das irgendwie uninteressant, einfach uninteressant. Mhm. Ja, und das ist so meine kleine Kritik an dem Buch.
Also ich gebe dir grundsätzlich recht. Ich gebe dir vor allem dann recht, wenn es darum geht, wo auch diese redaktionell abgetrennten Tipps sind, also die dann grau hinterlegt sind in diesen ganz klassischen Infoboxes, die da stattfinden. Es gibt dann immer auch so einen Quick-Tipp oder wie er das nennt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er es genau nennt, aber das sind so ganz zwei, Quick-Take nennt er das dann in der englischen Version. Also so Kurztipps sozusagen, die dann plötzlich mitten im Text drin stehen, so 3, 4 Zeilen immer nur, wo es dann wirklich nur um so ganz kleine Kleinigkeiten geht. Das finde ich tatsächlich auch ein bisschen nervig. Da gibt es auch wirklich sehr, sehr viele dieser Passagen. Also im Prinzip ist da fast keine Seite oder keine Doppelseite zumindest, ohne dass es in irgendeiner Weise auch redaktionell unterbrochen und aufgebrochen ist. Das stimmt, das nervt mich tatsächlich auch ein bisschen. Was ich allerdings ganz schön finde, und ich weiß nicht, ob du das auch wirklich meinst, mit deiner Kritik gerade, ist, dass Canasius eben nicht einfach nur Rennbericht nach Rennbericht aneinander reiht, sondern er tatsächlich eigentlich jeden Marathon so ein bisschen nimmt, um ein bestimmtes Thema genauer zu besprechen. Also immer so ein bisschen abschweift, sozusagen von der Strecke weggeht und sich dann eben eines bestimmten Themas auch annimmt. Ne? Also sei es jetzt, da geht es mal kurz um Mentalstrategie zum Beispiel oder eben auch ganz konkret um Bergaufläufe, Downhill-Passagen, wie man da sich am besten darauf vorbereitet, welche Belastung das für den Körper ist und so weiter. Also er schweift dann komplett ab, das ist richtig, aber das fand ich eigentlich ganz angenehm, weil das eben genau weggeht von dem, was ich nicht lesen will, nämlich einfach einen Rennbericht, weil davon gibt es einfach zu viele schon. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
Okay, weil ich habe mir das eigentlich so vorgestellt, zumindest beim ersten Mal, beim zweiten wusste ich, was da auf mich zukommt, dass der dadurch, dass das inoffizielle Marathons sind, aber er immer wieder ein paar Leute dabei hat. Ich glaube, die wenigsten Teilnehmer hatte bei einem, das waren zwei, meine ich. Da hatte irgendwie zwei Leute oder sogar nur eine. Da ist, glaube ich, mit einer Frau mal gelaufen bei Ingen. Ja. Und was halt sehr interessant wäre, und da finde ich halt von meiner Seite wiederum etwas schade, dass der sehr selten auf die Leute eingeht, mit denen er da läuft. Und das wär vielleicht auch mal interessant, da zu berichten. Das hat er einmal auf Hawaii getan, da hat er nämlich von so einem Japaner erzählt, der seine Hochzeit abgesagt hat, um mit ihm zu laufen. Genau, und solche Geschichten fände ich halt interessant. Also zumindest mehr davon zu lesen, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin von diesen Tipps, die da gegeben werden, die liest du auch in jeder Runner's World oder jeder anderen Laufzeitschrift und das ist einfach für mich eh uninteressant und für dieses Buch etwas schade, weil wenn du es einmal gelesen hast, dann rührst du dieses Buch, also zumindest meiner Meinung nach, nicht wieder an, weil weißt du, dann denkt man so, okay, ja, also so diese ganzen Tipps und das alles, ist ja Schnee von gestern irgendwie. Ne?
Das stimmt natürlich. Ich meine, vor allem aus der Perspektive von heute betrachtet, das Buch ist ja doch 2009 erschienen. Das ist jetzt über 10 Jahre alt, muss man ganz klar sagen. Da sind auch Dinge drin, die wahrscheinlich heute nicht mehr so ganz ohne weiteres hundertprozentig auch so gesehen werden, trainingsphilosophisch gesehen vielleicht. Ne? Du hast recht, solche Sachen kommen tatsächlich etwas zu kurz. Dieser Marathon, den du jetzt angesprochen hast mit dieser einen Person, da gibt es eben noch einen zweiten, nämlich der in South Dakota, wo er mit einer Frau, glaube ich, dann läuft und wo er auch.
Oder ich glaube, den meine ich auch sogar.
Ja. Also da, wo er eigentlich ganz schön beschreibt, wie er dann versucht, mit der zu bonden, ne? Also wo er dann irgendwie versucht, auf die zuzugehen und mit der ins Gespräch zu kommen und so. Und da gefiel es mir eigentlich ganz gut, weil er fängt dann an mit, wo sie aufgewachsen ist, in Detroit und Boston und so weiter und hat dann so ein bisschen, erzählt so ein bisschen ihre Lebensgeschichte und das sind so Dinge, die ich eigentlich ganz schön an dem Buch finde, dass letztendlich ja doch sehr viele Menschen zu Wort kommen, beziehungsweise da so ein bisschen die Lebensgeschichten auch eine Rolle spielen bei dem Ganzen, aber, und da stimme ich dir jetzt wieder zu, alles nur sehr, sehr kurz und angerissen und man wünscht sich im Prinzip tatsächlich, dass man mal so ein paar von diesen Quick-Tipps da weglässt und diese ganzen grau hinterlegten Teile rauskürzt und dann eben mehr von den Leuten erfährt und in diese Lebensgeschichten vielleicht auch ein bisschen tiefer eindringt. Ne? Weil da gibt's ja teilweise wirklich total spannende Leute. Eben der Typ, der dann irgendwie seine Hochzeit abgesagt hat oder verschoben hat oder so. Mhm. Dann eben diese Frau, die da ganz alleine mitläuft. Es gibt wahnsinnig oft Leute, die das erste Mal sich an so einen Marathon heranwagen und sich vornehmen, eigentlich bloß die Hälfte zu laufen, am Ende aber doch bis zum Ende durchhalten und total begeistert sind und glücklich sind und so weiter. Das sind alles keine total neuen Geschichten, aber trotzdem irgendwie gibt es jedes Mal so eine individuelle Note und versucht so ein bisschen auch die Charaktere zu zeigen, die da mitlaufen. Da gibt's ganz spannende Menschen. Und denen hätte man tatsächlich mehr Zeit widmen sollen. Aber trotzdem, insgesamt finde ich das sehr schön gemacht, dass er eben sich sehr, sehr wenig eigentlich auf das eigentliche Laufen konzentriert, Kanasi, sondern eben tatsächlich versucht, so ein bisschen das Drumherum mit zu beschreiben. Also die Menschen, die da mitlaufen, zu beschreiben, aber auch so ein bisschen, wie er sich bei der ganzen Sache fühlt. Und insgesamt ergibt es für mich schon so ein ganz nettes, komplettes Bild eigentlich.
Okay, wie gesagt, das war auch so ein bisschen, wir haben im Vorfeld drüber auch so gesprochen oder die Tage vor der Aufnahme, dass ich da so mit dem Buch so etwas hinterherhänge, ne? Weil das war auch so einer der Gründe, weil ich nebenher noch ein anderes Buch lese und das dann definitiv interessanter finde, weil mir so diese Struktur einfach nicht so ganz zusagt. Aber nichtsdestotrotz, wenn man das weglässt, dann sind so seine Geschichten und die Geschichten der Leute, die mitlaufen, schon ganz interessant. Aber vielleicht gehen wir noch mal kurz darauf ein, wie kam es überhaupt zu der ganzen 50-50 Challenge, die er sich da die auf die Beine gestellt hat. Eigentlich war das viel kleiner geplant, gell? Anfangs wollte das eigentlich nur für sich machen und nur so ein paar Sponsoren finden, die ihm da das Ganze ermöglichen. Und dann wurde auf einmal daraus eine Riesengeschichte.
Genau, also ich glaube, eines der Hauptmotive sozusagen, sowas zu machen, ist, dass er ja sich auch für Bewegung an sich, also für die Bewegung innerhalb der Gesundheitsvorsorge und des Lebensstil, den wir heute haben, stark einsetzt. Es gibt da ja auch eine Stiftung, die er hat, Kanos Kids oder so ähnlich heißen die. Das ist eine Stiftung, die sich darum kümmert, dass Kinder sich mehr bewegen. No Kids Left Inside, glaube ich, ist so der Slogan, genau. Den er da hat.
Auf Deutsch, kurz, sorry, für unterbreche. Auf Deutsch, kein Kind bleibt zurück.
Genau, kein Kind bleibt zurück.
So heißt es in dem Buch, ja.
Ja, genau, das ist ganz schön formuliert. Ich glaube, das ist eine Anspielung an irgendeine Gesundheitskampagne, die es mal gab, eine politische Kampagne in den USA. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, um was es da genau ging. Deswegen möchte ich da jetzt keine falschen Geschichten erzählen, ehrlich gesagt.
Weiß ich leider auch nichts von.
Ja, ich glaube, No Child Left Behind oder irgendwie so hat es mal geheißen. Aber wie auch immer, könnt ihr jetzt alle googeln und in die Kommentare schreiben. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund des Ganzen gewesen. Und dann hat er es ja geschafft, einen Sponsorship zu bekommen von North Face, die ihn dann unterstützen bei der ganzen Geschichte. Und die vor allem natürlich dafür sorgen, dass zum einen natürlich das Ganze finanziell entsprechend funktioniert und zum anderen aber auch bei der Organisation sehr stark helfen. Denn das Ganze muss natürlich entsprechend auf die Beine gestellt werden. Das wiederum wird auch sehr schön beschrieben, wie das funktioniert. Das ist so eine Mischung aus selbst zusammengebastelt, ehrenamtliche Arbeit und dann eine immer stärkere Professionalisierung des Ganzen, also auch was das Prozedere angeht und so weiter. Und das wird eigentlich ganz, ganz schön beschrieben, wie das Ganze dann letztendlich auch von einer Handvoll Menschen, die mit Leidenschaft dabei sind, aufgebaut wird, durchgeführt wird. Und was ich ganz schön finde an Kanasis, und ich finde, das ist auch ein bisschen typisch für ihn, ist, dass er nie vergisst, eigentlich so die Leute, die ihn unterstützen, auch immer mit zu erwähnen und die auch mit sozusagen zu loben und mit zu glorifizieren, weil er selbst macht es über sich, glaube ich, auch ganz gerne. Aber er vergisst dann letztendlich die Leute um sich herum halt auch nicht und das finde ich eigentlich ganz schön.
Ja, finde ich auch. Also die werden auch immer wieder erwähnt, ne? Vom Busfahrer über die Managerin und alle möglichen Leute werden immer wieder im Buch erwähnt. wenn wir ein bisschen so auf das Inhaltliche beziehungsweise auf die Geschichte selbst eingehen, was mir aufgefallen ist, ist, dass Kinesis. Und das ist vielleicht auch normal, ne? Das würde uns wahrscheinlich nicht anders gehen. Je fortgeschrittener die Marathons, umso schlechter seine Laune. So würde ich das beschreiben. Das ging ja auch so, dass der irgendwie so kurz vor New York Marathon, den Marathon davor jetzt irgendwie so richtig die Schnauze voll hatte. Ja. Oft auch im Clinch mit den Medien. Es dauerte ihm alles viel zu lange nach dem Marathon, bis der jetzt im Endeffekt da jetzt zur Ruhe kam. Lief nicht alles ganz reibungslos. Das,
ne? Genau, er beschreibt ja auch immer, er ist eigentlich jemand, der eher so introvertiert ist und der eigentlich gerne für sich ist. Also ein ganz klassisches Ultra-Runner-Bild eigentlich, Ultraläufer-Bild. Jemand, der eben für sich ist, in Gedanken ist, der abseits der Strecke eigentlich sich wohler fühlt, als irgendwie im Rampenlicht zu sein. Und ich finde es aber eigentlich ganz schön, wie er so beschreibt, dass er auf der einen Seite überhaupt keine Lust hat, das alles zu machen mit der Öffentlichkeitsarbeit. Also er beschreibt dann, dass er eben nach dem Marathon, dass der eigentliche Marathon nach dem Marathon beginnt, wenn er dann in diesem Zielbereich steht und dann die Journalistinnen und Journalisten um ihn herum sind und Interviews wollen und die ganzen Leute, die dort sind, dann Fotos mit ihm schießen wollen und Selfies, wie man es halt heute so macht. Heute wäre es wahrscheinlich noch viel krasser als damals 2009 oder wann es dann letztendlich stattgefunden hat. Also dass er das alles total ermüdend findet und anstrengend findet, auf der anderen Seite sich aber auch bewusst ist, dass das sozusagen auch etwas ist, was er zurückgeben kann, beziehungsweise er beschreibt, glaube ich, an einer Stelle dann eben auch mal, dass er überhaupt keine Lust hatte, jetzt eigentlich nochmal anzutreten, beziehungsweise sich dann hinzustellen mit der großen Gruppe an Menschen zu laufen, auf der anderen Seite die Leute aber halt auf ihn warten und wegen ihm teilweise auch aus verschiedenen Gegenden, teilweise glaube ich aus Australien oder sowas oder Neuseeland, glaube ich, war es, angereist sind, um mit ihm da zu laufen oder ihn zu treffen im Finishing-Bereich dann am Ende. Und er schon sich dessen bewusst ist, dass das sozusagen auch seine Aufgabe ist, sich dann letztendlich auch dem Ganzen zu stellen. Und er weiß natürlich auch, wenn er so ein Projekt macht, das dann auch entsprechend finanziert wird, dass das auch seine Aufgabe und seine Pflicht einfach ist, die er dann auch erfüllt, letztendlich auch diese Publicity zu machen und diese PR-Arbeit zu machen. Aber er schreibt an mehreren Stellen, dass das eigentlich Anstrengende für ihn ist. Und was ich immer ganz schön finde, ist, dass das dann letztendlich auch sehr ehrliche Einblicke sind. Er ist an vielen Stellen auch wirklich einfach nur sehr ehrlich. Also er schreibt, dass er seine Familie zum Beispiel vermisst. Er schreibt, dass er zu bestimmten Leuten, die im Team sind, zunächst vielleicht so eher eine vorsichtigere Haltung haben, vielleicht auch nicht so ganz glaubt, ob sie der Aufgabe gewachsen sind, sich dann aber auch korrigiert, komplett korrigiert und sagt, ich habe da einfach eine komplett falsche Einschätzung gehabt. Also er ist schon jemand, der auch sehr stark reflektiert und sich auch selbstkritisch betrachtet und das auch äußert. Und ja, das finde ich eigentlich ganz schön zu lesen, dass praktisch eben genau das, was neben der Strecke passiert, dass es mindestens genauso belastend für ihn ist und dass er das eben nicht ausspart.
Ja, definitiv. Und nochmal ganz kurz zu dem Jahr. Das war, Entschuldigung, 2006. Ich kann mich nämlich gut daran erinnern, weil 2006 sind auch meine Kids geboren und die sind nämlich auch in der Zeit geboren, wo er das Ganze durchgeführt hat. Ah. Ich habe auch den New Yorker Marathon, den er gelaufen ist, den habe ich auch live im Fernsehen auf Eurosport damals geguckt, weil die Kansas Geschichte da doch schon ziemlich bekannt war. Ja, wollte ich nochmal so kurz reinwerfen. Also deshalb ist das was mich schon sehr, sehr interessiert hat. Ne? Also schon alleine so aus diesen Gründen. Ja, aber ich muss wirklich tatsächlich auch mal sagen, dass wenn man das alles so zusammenfasst, ne, so seine Erlebnisse und all das, dann finde ich, kommt das schon recht kurz, also so für meinen Geschmack, kommt das schon ja, also hätte ein bisschen ausführlicher sein können. Ich habe vorhin erwähnt, ich lese ein Laufbuch so als zweites nebenher und da lese ich auch von einem Läufer, der wirklich tiefe Einblicke in sein Seelenleben gibt und da erscheint das jetzt wieder beim Kanesis eher so ein bisschen so auf der Oberfläche, ne? Aber was halt ist, Kanesis hat halt hier natürlich mit dem ganzen Projekt, mit dem ganzen Drumherum und auch mit diesen Tipps, was er sich hier vorgenommen hat, ne, in diesem Buch auch wiederzugeben, natürlich auch viele Themen, die er zu bearbeiten hat, ne? Das ist ja natürlich auch muss man auch irgendwie alles unter einen Hut bekommen, ne? Die Frage stellt sich dann bei mir immer wieder, warum schreibt man die Bücher? Warum schreibt man die Bücher so in diesem Stil? Ne? Mhm. Und das macht nämlich Scott Jurek auch, das macht Rich Roll, das macht er. Ist das so ein US-amerikanischer Stil, Bücher zu schreiben? Oder wie kommt das Ganze? Also das ist was, was ich mich auch beim Lesen des Buches nochmal gefragt habe, weißt du, weil das immer wieder so vorkommt. Ne?
Also ich glaube, ehrlich gesagt, das hat ein bisschen auch damit zu tun, dass natürlich ja die Zielgruppe möglichst breit sein soll. Ne? Also das ist, glaube ich, schon was man auch diesem Buch ein bisschen anmerkt. Ich finde, am wenigsten hat man das Ganze eigentlich bei Scott Jurek den Eindruck gehabt, weil Scott Jurek da teilweise schon tiefer gegangen ist. Ich finde auch, Rich Roll ist teilweise schon sehr philosophisch geworden. Rich Roll hat aber noch so ein bisschen mehr diesen Lifehacking-Ansatz. Den hat Scott Jurek weniger gehabt, finde ich. Jetzt unabhängig von diesen ganzen Rezepten, die damit verarbeitet sind natürlich. Aber Scott Jurek ist jemand, der schon relativ philosophisch auch geschrieben hat an manchen Stellen. Und ich finde, Kanarsis will irgendwie alles sein. Ne? Also der will hier jemand sein, der so ein bisschen die Motivation vermittelt, eben auch im Sinne seiner Stiftung. Ne? Ich will die Leute zur Bewegung bewegen, ich will ihnen helfen, ihre Grenzen zu überschreiten. Also so dieser ganz amerikanische Ansatz eben auch, wenn ich etwas will, dann schaffe ich das auch und ich kann an mir arbeiten. Und wenn ich weiß, wie es geht, dann muss ich das nur noch umsetzen und dann ist es nur noch eine Willensfrage. Das beschreibt er auch an vielen anderen Stellen, dass es im Prinzip ja nur darum geht, sozusagen seinen Willen da in irgendeiner Weise zu stärken und das Durchhaltevermögen zu stärken und sowas. Und dann schafft man praktisch alles. Jeder kann es schaffen. Auch Leute, die noch nie einen Marathon geschafft haben, die können plötzlich, was weiß ich, ohne Probleme die 42 Kilometer da im Tempo durchlaufen, was sie nie erwartet hätten. So, das ist so ein bisschen die Story, die sich dadurch alle Bücher ein bisschen durchzieht. Und verbunden immer auch mit diesen ganz praktischen Tipps eben, also es ist sowohl ein, wie soll ich sagen, ein, eine Autobiografie auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben auch dieses Lifehacking-Element, das immer dabei ist, möglichst niedrigschwellig natürlich, ne? Also da gibt es ja wirklich Tipps in dem Buch, wo es dann darum geht, ich weiß gar nicht genau, aber so ganz klassische Sachen wie, wie sollen deine Snacks aussehen, was eignet sich gut, was ist gut verträglich, wie viel sollst du während einem Marathon trinken und so weiter, also ganz, ganz basic Sachen, wo sich jeder von uns denken wird, ja, okay, also erstens mal schon 100 Mal in der Runner's World gelesen, wie du schon gesagt hast, da brauche ich jetzt nicht noch extra ein Buch dazu. Und auf der anderen Seite aber eben auch für Leute, die fasziniert schon sind von dieser Thematik Ultramarathon, die das auch einfach verrückt und toll finden, wenn jemand da 50 Marathons am Stück läuft und das ja dann letztendlich doch recht locker schafft. Also es gibt noch ein paar Komponenten in dem Buch, die wollen wir jetzt gar nicht verraten, die aber schon nochmal so ein bisschen das Ganze noch exzessiver erscheinen lassen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Dilemma, das solche Autoren dann eben auch immer haben, dass sie auf der einen Seite eben für diese ja, Expertinnen und Experten schreiben wollen, die sich im Thema schon auskennen, die vielleicht auch Kanasis schon kennen und auf der anderen Seite aber auch Leute, die im Prinzip noch gar keinen Zugang dazu haben. Und ja, deswegen verzettelt man sich dann manchmal vielleicht auch in der Umsetzung und will dann irgendwie alles abdecken und muss dann aber letztendlich die Tiefe dann dafür opfern und dann geht das Ganze halt doch relativ nah an der Oberfläche vonstatten. Und das ist dann letztendlich natürlich ein bisschen schade.
Ja, finde ich nämlich auch. Ich frage mich, ob wir hier in diesem Off-Track-Format mal ein Buch besprechen, der jetzt komplett frei ist von diesen Tipps und halt von diesen Trainingsplänen.
Ja, sollten wir.
Ich habe so ein Buch gerade in der Hand, aber vielleicht besprechen wir es irgendwann mal auch hier. Ja, was gibt's noch zum Buch zu sagen, Ludwig? Also die Story an sich, ich meine, die haben wir ja jetzt im Großen und Ganzen, so, ich sag mal so, oberflächlich wiedergegeben. Da gibt's natürlich auch so ein paar interessante Geschichten, die wir vielleicht jetzt gar nicht erstmal verraten wollen, ne, weil die eine oder andere ist schon zum Schmunzeln, da gibt's noch so, ne, paar Geschichten, so ein paar Schicksalsschläge der Leute, die da erzählt werden. Finde ich schon sehr, sehr interessant. Wie gesagt, hätte viel mehr sein können. Aber alles in allem, gibt es da eigentlich jetzt zu dem Buch, finde ich, jetzt nicht viel zu sagen, jetzt außer jetzt den Anhang.
Da gibt ja, es ja vielleicht Menge. So Kleinigkeiten vielleicht schon noch, weil das ist so ganz typisch eigentlich für dieses Buch, ist, dass es da schon so ein paar Schätze gibt, die man da so ein bisschen zwischen den Zeilen oder beziehungsweise zwischen den Seiten und zwischen den Tipps so ein bisschen auch finden muss. Aber die findet man dann schon auch. Es gibt zum Beispiel so eine Stelle, relativ gegen Ende des Buches schon. Wer mir auf Instagram folgt, der hat es vielleicht schon gesehen, weil ich es nämlich in der Story gepostet habe, weil ich es so toll fand. Wie gesagt, das Buch ist 2009 erschienen, reflektiert ein Projekt, das 2006 stattfand. Und es gibt eine Seite zum Thema Klimawandel und warum gerade Menschen, die eben sich stark outdoors bewegen, die Natur lieben, wie eben Ultraläuferinnen und Läufer das tun, warum gerade solche Athleten sich nochmal ganz besonders dafür einsetzen sollten, dass man die Umwelt schützt, dass man versucht, die Luftverschmutzung zu vermindern, dass man versucht, eben sich dessen bewusst zu werden, dass der Planet schützenswert ist, dass es da eben Climate Change gibt, dass es eben kein Klischee ist oder dass es nicht irgendwie eine Lüge ist oder sowas, sondern dass es stattfindet, dass es wichtig ist, sich einzusetzen und so weiter. Und hat dann, also wirklich, wenn man sich das mal überlegt, wie kurz die Kapitel sind und wie kurz die Passagen sind und die Themen, mit denen er sich befasst, dann letztendlich doch eine ganze Seite zum Thema Climate Change und Umweltschutz und so weiter. Das ist schon sehr schön und sehr gut geschrieben und finde ich schon auch beachtenswert, dass es eben doch vor 11 Jahren schon ein prominentes Thema ist und heute im Prinzip immer noch genau das Gleiche. Ist natürlich auch traurig auf der anderen Seite. Aber das sind so Kleinigkeiten in dem Buch, die immer wieder vorkommen, die ich irgendwie schon bemerkenswert finde. Und ein ganz anderes Thema, aber es gibt dann auch eine Passage, wo er versucht, Kanarsis auch wieder in einem ganz, ganz kurzen Absatz nur so ein bisschen den Unterschied zwischen Leidenschaft und Motivation herauszuarbeiten, also zwischen Passion und Motivation. Und das will ich jetzt gar nicht so sehr verraten, was es ist, weil ihr solltet es ja auch so ein bisschen entdecken, wenn ihr das Buch durchblättert oder durchlest. Aber das sind so kleine Highlights, die so ganz leicht, in die Tiefe auch gehen, teilweise eben dann doch ein bisschen philosophisch werden, also philosophisch in Anführungsstrichen, ja, das ist alles, wie gesagt, schon an der Oberfläche, aber das sich dann schon teilweise auch sehr schön liest. Also ich finde jetzt auch nicht, dass es sprachlich immer wahnsinnig platt ist. Ich meine, klar, es ist jetzt nicht unbedingt, wie soll ich sagen, literarische Hochkultur, aber insgesamt muss ich sagen, ich meine, wir haben ja schon Bücher besprochen, die sprachlich deutlich schwächer waren. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Vielleicht liegt es auch an Matt Fitzgerald, der ihn da ein bisschen unterstützt hat, kann ich nicht sagen. Vielleicht auch verglichen mit den anderen Büchern, die ich von Karnazes gelesen habe. Zum Spartathlon zum Beispiel gibt es noch ein sehr, sehr schönes Buch von ihm. Das kann ich empfehlen an der Stelle. Finde ich, ist es schon, ja, es liest sich schon gut. Also das finde ich schon. Es ist jetzt nicht irgendwie platt, wo man sich denkt, okay, wow, also das kann ich mir eigentlich auch sparen. Ich finde, das ist schon auch irgendwie schön zu lesen.
Ja, und also das finde ich auch. Und gerade sein 43. Marathon in dem Marine Corps Marathon in Washington war das, ne? Ne, in Virginia, in Virginia. Ja. Genau, den Kapitel finde ich doch ganz nett geschrieben, ganz schön geschrieben, wie er das beschreibt. Ne, da geht es ja auch um die Marinesoldaten und so weiter. Das ist schon so ein bisschen tiefgründiger. Da geht es jetzt nicht nur um jetzt irgendwie 0815 Lauftipps, ne, sondern fand ich schon ganz cool. Auch die Stelle, die du erwähnt hast, davon hätte er vielleicht auch noch mal mehr schreiben sollen, ja, ne, anstatt dieser Tipps. Dann wäre dieses Buch noch viel, viel interessanter. Ne? Also jetzt im Nachhinein gesehen, finde ich auch, dass das stellenweise doch schon, ne, so ein bisschen in die Tiefe geht. Aber leider, wie du sagst, das sind so ein paar kleine Schätze, die man da in dem Buch finden muss.
Auf jeden Fall. Es gibt ja auch eine Stelle, die ich mir angeschrieben habe mit beste Stelle im Buch. Die will ich aber jetzt gar nicht verraten eigentlich.
Komm, mach jetzt. Das will ich jetzt auch wissen.
Also da beschreibt er so ein bisschen, was den Marathon ausmacht. Also ich umschreibe es jetzt ein bisschen, weil ich es nicht direkt zitieren will, weil das sollte dann vielleicht auch nochmal direkt durchlesen. Aber er beschreibt so ein bisschen, dass das Marathon so im Prinzip das ehrlichste Rennen überhaupt ist, die ehrlichste Distanz ist, ne? Also die fordert einem alles ab. Das ist praktisch, das zeigt, wie verletzlich ein Mensch ist. Das ist im Prinzip wie, ja, sich nackt dazustehen, ohne Schutz, ohne irgendwelche Fassaden oder sowas. Marathon sozusagen, das fordert einem alles ab. Und wie er das beschreibt, das finde ich wirklich gut. Ich kann ja die Seite, in der englischen Ausgabe ist es die Seite 60, also relativ am Anfang eigentlich noch, so im ersten Viertel. Und das ist so eine Szene, wo ich mir denke, wow, also das ist schon richtig gut formuliert, muss ich sagen. Und das liest man sich gerne auch 2-3 Mal durch, vor allem wenn man ja dann selbst Marathon gerne läuft. Das sind so Lichtblicke in dem Buch, die ich schon irgendwie schon schön finde und die einen dann letztendlich auch durchhalten lässt. Also ich finde es insgesamt, muss ich sagen, unterhaltsam geschrieben. Und deswegen kommt man eigentlich ganz gut durch. Ich habe nie das Gefühl gehabt, irgendwie, ich muss es jetzt weglegen und es langweilt mich.
Okay. Du hast vorhin jetzt dein Instagram-Post erwähnt mit der Passage, die du so gut fandst. Das ist auch vielleicht ein Thema, auf das wir kurz eingehen sollten. Und zwar, ich habe dir daraufhin auch geschrieben, vielleicht hätte ich das Buch auf Englisch lesen sollen. Mhm. Weil diese Passage, die ich da halt gelesen habe, das klang halt ganz anders. Ne? Da muss man sich auch immer wieder fragen, okay, wie ist das Buch übersetzt, ne? Und so weiter. Du hast ja auch schön daraufhin auch gesagt, ja, du liest halt gerne die Bücher halt, ne, in Englisch, ne? Damit man auch den Autoren gerecht wird.
Ja.
Weil es gibt ja wirklich genug schlechte Übersetzungen, ne? Die man sich dann halt geben muss und beziehungsweise dann auch das Buch dementsprechend nicht so gut bewertet, ne? Wobei da jetzt das Buch an sich nichts für kann, ne? Sondern höchstens der Übersetzer. Genau, das wäre vielleicht auch nochmal so eine Sache, wo ich sage, okay, vielleicht, sollte ich mir das Buch nochmal auf Englisch nochmal angucken. Vielleicht wäre es dann nochmal interessanter.
Das ist auf jeden Fall ein Thema, vor allem, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wer das deutsche Buch übersetzt hat. Ich will jetzt auch gar niemanden irgendwie schlecht machen. Aber das Englische hat natürlich schon jemand geschrieben, eben, wie gesagt, Matt Fitzgerald. Das ist halt jemand, das ist ein Journalist, der weiß, wie man schreiben kann. Der hat ja selbst schon Bücher geschrieben und du hast ja gesagt, du hast auch gelesen, was von ihm schon, das dir auch gefallen hat. Ja. Also ich meine, das ist schon jemand, der schreiben kann, das weiß man auch. Es ist ein New York Times Bestselling Author und so weiter. Ich weiß eben nicht genau, ob damals, als der Verlag sich entschieden hat, die deutsche Version auf den Markt zu bringen, hat man wahrscheinlich keine so wahnsinnig riesengroße Zielgruppe im Blick gehabt. Und ich weiß nicht, inwiefern der Verlag damals sozusagen gewillt war, viel Geld in einen guten Übersetzer oder eine Übersetzerin zu investieren. Und das hast du natürlich in der englischen Originalausgabe so, dass es zumindest mal Kanalsis damit leben kann, weil es ja im Zweifel zumindest mal absegnen muss. Also in dem Fall zumindest kann man sagen, dass das ein Autor ist, der das mitgeschrieben hat, der jetzt keine, wie soll ich sagen, also niemand ist, von dem man jetzt nicht weiß, dass er eigentlich gut schreiben kann. Und insofern finde ich das immer ganz interessant und wichtig eigentlich auch, wenn es geht, die Bücher im Original zu lesen, geht bei mir halt nur auf Englisch, weil ich Französisch und andere Sprachen leider nicht spreche. Aber zumindest die englischen Bücher würde ich dann schon im Original lesen, weil halt dann immer auch der Autor direkt spricht. Und das finde ich immer ganz wichtig, um einzuschätzen, wie ein Buch halt auch sprachlich aufgebaut ist und sprachlich gestaltet ist.
Ja, definitiv. Und wie schon mal erwähnt, das tue ich auch gerade. Das Buch, was ich momentan auch nebenher lese, ist ja auch auf Englisch. Und das ist tatsächlich auch so. Ne? Also das kommt auch ganz anders rüber.
Ich glaube, du hast jetzt schon mehrmals festgelegt, welches Buch wir als nächstes besprechen müssen, oder? Habe ich das richtig
verstanden? Von mir aus sehr gerne.
Kein Spoiler hier, aber ich glaube, für alle ist es offensichtlich.
Wollen wir noch mal kurz auf den Anhang angehen?
Ja.
Das ist nämlich auch jede Menge. Ne? Und ich finde jede Menge auch interessante Facts zu dem Ganzen. Mhm. Wie trainiert man darauf, 50 Marathons in Folge zu laufen, über die nackten Zahlen, die diese Veranstaltung so mit sich brachte, dann über einen Marathon-Trainingsplan.
Was gibt's da noch? Das ist der Appendix-Teil, den du gerade ansprichst. Genau, vor dem Appendix-Teil gibt es noch einen Epilog.
Ach so, okay, das habe ich jetzt. Okay, können wir gerne jetzt besprechen. Aber
genau. Ja, ich will es ganz kurz noch besprechen, weil ich es inhaltlich nämlich gar nicht besprechen will. Denn wir haben noch gar nicht so sehr über Kanalsis selbst und seinen Stil über sich zu schreiben gesprochen. Und das ist nämlich, finde ich, schon ein ganz eigener Stil. Denn, ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, schon mehrfach angedeutet, dass der Typ halt schon ein ziemlich krasser Typ ist und auch ziemlich krasse Sachen macht. Offensichtlich ja weder Verletzung noch Erschöpfung noch sonst irgendwie was kennt. Ne? Also wirklich ein sehr, sehr extremer Läufer ist, sage ich es mal so ganz vorsichtig. Und was ich halt teilweise, ich weiß nicht, ob es gewollt ist, aber was ich teilweise schon sehr strange, aber auch sehr positiv strange finde, ist, dass er hier die ganze Zeit beschreibt, welche brutalen Sachen er macht, aber das in einem total lockeren Stil macht und in einem total lockeren Stil erzählt, so nach dem Motto, ja, mein Gott, also ich bin halt so und für mich ist das eigentlich überhaupt nicht anstrengend und mein Gott, das ist alles irgendwie total unspektakulär für mich und ich laufe halt mal 50 Marathons am Stück und davor bin ich auch, 2 Wochen vorher, glaube ich, ist er irgendwie Leadville gelaufen oder sowas, also auch ein Ultramarathon und ja, hat ein bisschen wehgetan, aber sonst ist eigentlich alles gut. Und er erzählt im Prinzip so totale Extremereignisse, so relativ lapidar. Und das ist so ein bisschen der ganz klassische Kanalsi-Style. Er weiß, dass er ein total außergewöhnlicher, verrückter Typ ist. Er weiß aber auch, dass das für ihn nichts so wahnsinnig außergewöhnlich Besonderes ist. Und er erzählt es so, ja, eben lapidar. Und dieser Epilog ist nochmal so eine ganz besondere Kirsche auf der Kanalsis-Torte. Und deswegen wollen wir jetzt auch gar nicht verraten, wie dieses Buch eigentlich endet. Denn die ganze Geschichte ist mit dem letzten Kapitel eben nicht zu Ende, sondern endet tatsächlich erst mit dem Epilog. Und das ist nochmal so ein ganz, ganz klassischer Kanalsis-Moment. Also wenn man diesen Autor verstehen will, dann kriegt man das genau in diesem Epilog nochmal ganz klar und deutlich mit. Und deswegen ist es für mich persönlich schon eigentlich so ein, eigentlich das fast das eigentliche Highlight ist dieser Epilog, weil das nochmal dem Ganzen die Krone aufsetzt. Aber mehr möchte ich an der Stelle gar nicht dazu sagen.
Genau, also dem kann ich nur zustimmen. Da sagen wir jetzt nichts weiter. Das ist tatsächlich so ein Sahnehäubchen auf dem Ganzen. Ich würde gerne noch mal kurz auf in dem Anhang auf die nackten Zahlen eingehen. Das ist schon mal so das eine oder andere. Das ist schon sehr beeindruckend. Und zwar zum einen hatte Dean Karneses ein Startgewicht von 69,9 Kilo bei dem Vorhaben und am Ende 69,4. Also, da muss ich sagen, krass. Also, ganz gut sein Gewicht im Griff. Ja. Wahrscheinlich auch seine Ernährung ganz gut im Griff. Das ist schon wirklich sehr erstaunlich, fand ich.
Ja.
Ja. Dann so Sachen wie verbrauchte Paar Socken 18, verbrauchte Paar Schuhe 5, verlorene Zehennägel 3. Das ist eine ganz, ganz krasse Sache. Das, oh, da schauert es mich, wenn ich dran denke.
Ja, ja.
Und zahlte Blasen 2. Da hätte ich gedacht, das wären mindestens 20 mehr, aber 2, das ist doch ganz gut.
Ja. Dazu muss man vielleicht auch ganz kurz noch sagen, das ist eben das, was ich meine. Ne? Also der beschreibt ja auch im Vorfeld, also im Text dann vorher, beschreibt er ja auch so ein paar Sachen, wie er dann mit bestimmten Dingen zu kämpfen hat. Und da gibt es so ein paar Stellen, wo ich mir denke, okay, jetzt muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Denn er beschreibt ja beispielsweise, dass er da, glaube ich, mit einer Erkältung läuft und das ja auch einfach wegläuft. So, jetzt muss man ja sagen, muss ich ja zugeben, ich bin auch jemand, der da relativ schmerzfrei ist. Also wenn ich krank bin, laufe ich nicht, klar. Aber mit Schnupfen zum Beispiel habe ich jetzt auch kein so großes Problem zu laufen. Er beschreibt es aber nochmal so ein bisschen lockerer, sage ich mal vorsichtig. Mhm. Und das kann man alles machen, wenn man weiß, wie es geht. Wenn man sich aber überlegt, das haben wir ja gerade schon besprochen, dass die Zielgruppe jetzt nicht unbedingt die absoluten Experten sind, sondern eben auch Leute, die vielleicht noch nicht so wahnsinnig tief drin sind im Laufen, dann muss man an manchen Stellen ein bisschen vorsichtig sein. Und dazu gehört zum Beispiel eben auch dieses Thema, ich laufe bei Krankheit oder ich laufe, wenn ich Schmerzen habe oder ich laufe, wenn es mir eigentlich schlecht geht. Das kann jemand wie Canarsis wahrscheinlich ohne Probleme. Das ist mir an manchen Stellen aber ein bisschen zu easy erzählt. Ne? Also da muss man sagen, das ist mir so ein bisschen zu locker, obwohl ich da auch nicht so bin. Aber das sind so die Dinge, die wir vorher gerade so ein bisschen angesprochen haben. Kenne deine Zielgruppe sehr genau, damit du auch weißt, wie du was schreiben musst. Und das verliert er manchmal so ein bisschen.
Ja, finde ich auch. Also ich bin halt jemand, der da schon etwas vorsichtiger ist, definitiv. Ich hatte genau das gleiche Gefühl, so nach dem Motto, ob das jetzt gut ist, ne, was du da so alles schreibst, gerade in Bezug auf Erkältung und ne, dass der jetzt irgendwie, dass es ihm alles andere als gut ist, gut ging nach dem Aufstehen und dass die Nase lief wie verrückt und so weiter und so fort. Also das beschreibt er da doch schon etwas ausführlicher. Ja, fand ich auch. Also da hätte man so ein bisschen darauf auch Rücksicht nehmen können. Auf die Leute, die da wirklich schon die großen Fans sind und vielleicht denken, Canarsis in manchen Sachen nachmachen zu wollen.
Ja.
Ja, man muss auch dazu auch sagen, dass Canarsis bei dem Ganzen auch begleitet wurde von Ärzten.
Ja.
Und dem wurde auch Blut abgenommen immer wieder, die Werte wurden nachgeprüft, also das passierte jetzt nicht alles so blind und ja, es wird schon, also die Erkältung geht schon weg, sondern da wurden schon die Parameter geprüft und da wurde schon geguckt, dass der jetzt irgendwie nicht zu sehr übertreibt.
Ja, genau.
Ja. Genau.
Ja, und diese Results übrigens, weil wir gerade über den Appendix sprechen, was da rausgekommen ist bei diesem Blutabnehmen und bei der Blutanalyse, auch das stimmt, befindet sich im Buch, auch, nämlich als letzter Appendix. Da steht dann eben drinnen, was in Bezug auf Muscle Damage, also auf Muskelverletzungen, Muskelschäden herausgekommen ist, was mit seinem Flüssigkeitshaushalt passiert ist, was mit seinen Entzündungen passiert ist, also Inflammation. Und was mit seinem Immunsystem passiert ist. Und das wollen wir vielleicht jetzt auch nicht unbedingt verraten. Auch da gibt es ein paar klassische Canarsis-Momente. Aber auch das steht in dem Buch drin und das rundet das Ganze natürlich schon auch schön ab.
Ja, genau. Finde ich auch. Also da sieht man auch wirklich so schwarz auf weiß steht drin, wie die Blutwerte waren, was da so alles passierte. Na, also der war da schon in guten Händen.
Ja, genau.
Ja, Ludwig, wie fällt dein Fazit aus?
Ja, das ist ganz schön schwierig. Wir dürfen ja keine 0,5 Punkte geben, ne? Also eigentlich würde ich sagen, 3,5 geht ja leider nicht. 4 ist mir zu großzügig, muss ich sagen. Ich würde insgesamt 3 Sterne von 5 geben.
Kurz und knapp, da gehe ich mit. Also 3 Sterne war das, was ich gedacht habe, dem Buch geben zu wollen. Und
Da sind wir d'accord und ich würde aber trotzdem dazu sagen, 3 Sterne, aber bitte lesen. Es lohnt sich eigentlich schon. So.
Also es sind definitiv gute Kapitel in dem Buch.
Ja.
Wie gesagt, also ich hab einfach diese Passagen, habe ich einfach übersprungen. Ich habe sie nicht gelesen, ne, wo er da jetzt irgendwas von irgendwelchen Tipps erzählt und so. Und dadurch wird das Buch etwas dünner und man hat nicht so viel zu lesen. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen auch vielleicht sogar besser. Ne? Manche scheuen sich vor der Dicke des Buches.
Ja, ja. Und vielleicht noch ganz kurz eine nette Side-Note, weil wir haben ja gerade gesagt, Karneisis kümmert sich um seine Fans und macht die Öffentlichkeitsarbeit sehr gewissenhaft. Ich habe ja zitiert, habe ich ja gerade gesagt, in meiner Insta-Story habe ich diese Seite zitiert und habe ihn ja dann erwähnt. Und er hat sich tatsächlich bei mir bedankt mit einem Herzchen auf Instagram. Also insofern, er ist wirklich sehr, ich habe ihn schon mal zitiert und da hat er sich auch bedankt. Das war schon vor einem Jahr oder so. Als ich ein anderes Buch von ihm gelesen habe. Also er ist jemand, der ist wirklich zugänglich und das muss ich sagen, das finde ich schon sehr gut, weil er ist halt schon auch jemand, der einen gewissen Promi-Status vor allem in den USA hat und er ist trotzdem, ich weiß nicht, was er selber gemacht hat jetzt, zumindest mal sein Team, wenn die Öffentlichkeitsarbeit ein Team von ihm macht. Er ist jemand, der reagiert und eben tatsächlich auch nicht abgehoben ist und das finde ich halt im Gesamtbild schon auch eine sehr schöne Sache.
Ja, finde ich cool. Ja. Okay, ja. Okay. Damit hätten wir unser, fünftes Buch? Was haben wir gesagt? Fünftes Buch?
Jetzt ich glaube, das vierte war es. Oder das viertes, vierte war. Ja, ich glaube schon.
Gehen wir zum zweiten Teil über. Musik.
Musik, ja, richtig. Das gibt es ja auch noch.
Das gibt es auch noch.
Willst du anfangen? Ich fange an. Ich habe einen Song mitgebracht, der momentan super aktuell ist, also kein Klassiker heute. Und zwar ist es Ride It von Regard. Den habt ihr bestimmt die letzten zwei Wochen mindestens 10 Mal gehört, wenn ihr irgendwo unterwegs wart. Ist auf jeder Playlist, glaube ich, bei Spotify, in jedem Algorithmus findet diesen Song. Ich finde ihn total gut und er ist halt so ein richtiger Chill-Running-Song oder überhaupt Chill-Song. Man muss ja nicht immer nur laufen, wenn man Musik hört, aber da passt es auch sehr gut. Ich habe es am Wochenende jetzt auch gemerkt, wo ich einen lockeren Lauf am Sonntag hatte. Also wenn du dieses Lied hörst, dann bist du automatisch im Flow und du bewegst dich und ich finde es total super zum Laufen, zum auf der Couch liegen, zum Fahrradfahren, vielleicht auch mal im Büro, wenn man ein bisschen sich entspannen muss. Also ein ganz großartiger, cooler, flowiger Song, der so ein bisschen Frühlingsgefühle schon erwachen lässt und insofern klare Empfehlung, muss unbedingt auf eine Playlist drauf. Ride it, Regard.
Muss ich mir mal anhören. Ich habe es bestimmt gehört, aber jetzt, also so der Name sagt er mir jetzt auf jeden Fall nichts.
Ja, du kennst es ganz bestimmt, bin mir ganz
bestimmt,
sicher.
Bestimmt, bestimmt. Ja, ja, ich habe dafür ein Klassiker mitgebracht, ein Lied, der schon ziemlich alt ist, von 1992, sage und schreibe, und zwar von einer meiner Lieblingsband von Rage Against the Machine, und zwar Killing in the Name. Aus dem gleichnamigen Debütalbum von 92 eben. Ein Lied, was ich, was nicht alt wird, ne? Schon alleine wegen des Textes nicht. Ne? In dem Text geht es ja sehr viel um die Verhältnisse, ne? Und den ganzen Staatsapparat und die Verhältnisse in Amerika und um Rassismus, um all das. Und nach wie vor sehr aktuell, das Ganze. Und sehr, sehr angry Lied, aber sehr gut. Ja, höre ich mir sehr gerne an und darf auf der Playlist nicht fehlen.
Habe ich auch auf vielen Lauf-Playlists schon drauf gehabt. Ich glaube, den Song muss man auch gar nicht mehr groß erklären. Also wer den nicht kennt, der weiß ich nicht. Ja, verstehe ich nicht.
Definitiv.
Sehr guter Song, ja.
Ja, sehr cool.
Sehr gut. Wir haben noch eine Ankündigung zu machen, oder?
Ja, genau. Bitte, übernehmen. Stimmt, jetzt hätte ich es tatsächlich wieder vergessen.
Ja. Wir haben doch extra ein Pad dafür, das wissen die wenigsten. Aber wir sind immer bestens vorbereitet, auch redaktionell. Denn in Kürze findet die 150. Episode des Wechselzone-Podcasts statt. Und das werden wir natürlich auf ganz besondere Art und Weise feiern, nämlich mit einer Live-Episode.
Genau.
Wie wird das funktionieren, Adrian?
Ja, und zwar, vielleicht hat das der ein oder andere schon mitbekommen, wir sind etwas wieder etwas aktiver auf YouTube. Das war schon mal eine Zeit lang so. Zumindest haben wir auch letztes Jahr unsere Hawaii-Episode als Live-Episode über YouTube übertragen. Wir sind da schon im Hintergrund stark am, ja, am Planen, ne, wie wir das Ganze gestalten. Es wird auf jeden Fall, das Ganze wird über YouTube kommen, ob mit Bild oder ohne, schauen wir mal. genauso verhält sich zum, ja, zum Thema, ne, das wir da behandeln. Und zwar vielleicht hier nochmal ein Aufruf an die Hörer draußen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ne, oder sonstiges, alles hier damit, ne, das, also es wird, glaube ich, ohne mich jetzt da festlegen zu wollen, eine Off-Topic-Episode, wo wir ja einfach lose Themen besprechen wollen, und da passen sehr gut Hörerfragen auch mit rein. Deshalb würden wir uns über viele Fragen freuen, aber auch über rege Live-Teilnahme. Das hat ja damals bei der Hawaii-Episode schon mal ganz gut geklappt. Da waren wir auch schon sehr überrascht. Und ja, wie gesagt, das Ganze wollen wir jetzt auch zu der 150. Episode wiederholen. Und würden wir uns freuen, wenn ihr da draußen dabei seid.
Genau, den genauen Termin geben wir natürlich dann frühzeitig bekannt, spielen das über unsere diversen Kanäle auch regelmäßig aus. Das werdet ihr auf jeden Fall mitbekommen. Aber Themenwünsche, Vorschläge und so weiter auf jeden Fall jetzt schon mal in irgendeiner Weise an uns kommunizieren. Das wäre sehr wichtig.
Ja, definitiv. Das wäre ganz cool, ne, wenn da was kommen würde eurerseits. Und dann vielleicht noch mal zum Schluss keine Bitte, aber vielleicht ist dem einen oder anderen mal eine Bewertung auf iTunes wert. Das sagen wir eigentlich sehr selten in unseren Episoden, aber ja, wenn man man ist da so ein bisschen, sage ich mal, davon abhängig, ne, gerade bei iTunes und so weiter, und da würden wir uns über Rezensionen, Sternchen und Kritik, Vorschläge, Anregungen, über all das freuen.
Genau, und in Zukunft sagen wir das auch öfter, versprochen, ja. Damit ihr das auch nicht vergesst. Und was auch noch ganz wichtig wäre, selbstverständlich, wie immer, wenn ihr das Buch gelesen habt, das wir heute besprochen haben, bitte unbedingt Rückmeldung geben und sagen, wie ihr es gefunden habt. Außerdem, wenn ihr Büchertipps habt von uns, wir versprechen ja jedes Mal, dass wir die auch besprechen, die wir bekommen. Wir haben es bisher noch nicht geschafft. Wir tun es aber auf unsere Liste, wir packen es auf unsere Liste. Ja. Die Liste wird immer länger, wird aber abgearbeitet. Das ist versprochen, auf jeden Fall. Und weil wir hier nichts Falsches erzählen wollen und wir dann böse Zuschriften bekommen, es ist tatsächlich das fünfte Buch gewesen, das wir besprochen haben heute. Das muss man noch der Richtigkeit halber erwähnen.
Ja, definitiv. Nochmal ganz kurz die Frage, war Dean Karneses, war das Buch jetzt nicht ein Vorschlag von einem Hörer?
Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, das müssen wir nochmal recherchieren, ja.
Ich meine, da was mal gelesen zu haben über das Buch.
Okay. Ja, das wäre natürlich gut. Ja.
Gut.
Super.
Dann, ja, haben wir wieder seit längerem wieder eine Off-Track-Episode für euch aufgenommen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Und wir haben es geschafft unter einer Stunde. Auch das erste Mal, glaube ich.
Ja, genau. Fast eine Punktlandung. Ja, fehlen noch 2-3 Minütchen. Ja. Super. Ja, wie gesagt, alles hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.